Ich frage mich, wie es uns ergangen wäre, oder wie es vielleicht dir ergangen wäre, an jenem Montagmorgen vor ungefähr 10 Jahren in einer U-Bahn-Station in Washington DC. Eines Morgens spielte da ein Straßenmusiker, etwa eine Stunde lang. Es kamen ungefähr 2000 Menschen an dieser Stelle vorbei und hörten ihn spielen. Die Bilanz nach einer knappen Stunde ist, dass insgesamt $32 etwas gegeben wurde. 20 Menschen gaben Geld, einige mehr blieben stehen. Es sind vor allem Kinder gewesen, die immer wieder stehen geblieben sind, aber dann von ihrer Mutter oder ihrem Vater zum Weitergehen gedrängt wurden. Dieser Straßenmusiker hieß Joshua Bell, ist der derzeit wahrscheinlich bekannteste und begabteste Violinist der Gegenwart. Das Musikinstrument, auf dem er gespielt hat, ist in etwa 3,5 Millionen US-Dollar wert und die Stücke, die er gespielt hat, waren 6 der schwierigsten und kompliziertesten Violinenstücke von Johann Sebastian Bach. Er hat 2 Tage vorher in Washington ein Konzert gegeben. Der Durchschnittseintrittspreis lag bei in etwa $100 pro Karte. Und hier hätte man die Möglichkeit gehabt, eine Stunde lang zuzuhören für vielleicht ein Trinkgeld von einem US-Dollar. Der Fußballspieler Ronaldo, man möge halten von ihm, was man will, hat, das habe ich selber gesehen, in der Innenstadt von Madrid, nicht persönlich, im Internet, sich verkleiden lassen, eine Perücke aufgesetzt, einen falschen Bart angeklebt worden, schäbige Kleidung angezogen, er hat dann ausgesehen wie so ein Obdachloser wahrscheinlich und hat dann in einer belebten Fußgängerzone Kunststücke mit dem Fußball durchgeführt. Die meisten Menschen sind an ihm vorbeigegangen, waren auch beschäftigt. Nur ein kleiner Junge ist stehen geblieben und hat angefangen mit ihm zu spielen und wollte mit ihm spielen. Und nach hat dann Ronaldo halt seine Perücke weggenommen, hat den falschen Bart abgenommen, hat die Kleidung, seine schäbige Kleidung ausgezogen und die Menschen erkannten ihn, wer da spielte, haben ihre Smartphones genommen und versuchten dann ein Foto von sich und ihm zu erkennen, zu machen. Man kann schon mal in der Hast der Zeit oder in den Beschäftigtsein vorübergehen, vorbeigehen, weggehen, weitergehen. Und damit uns das mit Jesus nicht passiert, hat Gott Johannes den Täufer geschickt. Ein Lautsprecher, ein Werbetrommler, ein Provokateur, einer, der aufgetreten ist und hier ganz laut gerufen hat in der Wüste. Und wir können das lesen, dass 700 Jahre vor dem Ereignis, das Horst Dieter vorhin vorgelesen hat, das bereits angekündigt wurde. Im 40. Kapitel heißt es ab Vers 3, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Der Moment ist gekommen, 30 Jahre jetzt nach seiner Geburt, er tritt auf, Gott ist mitten unter uns. Das hat der Mann in der Wüste gerufen. Es war eine Provokation. Es war eine Provokation vor allem für die Schriftgelehrten, vor allem für die Pharisäer und für die Sadduzäer. Sein Aussehen war eine Provokation, ein Mantel aus Kamelhaaren. Der Ort, an dem er war, war eine Provokation. Er hat nicht in Jerusalem gepredigt, in dem Tempel, sondern irgendwo weit draußen, weit entfernt von jeder Zivilisation, in der Wüste, dort, wo man eigentlich nicht hingeht. Und seine Aussagen waren ebenfalls eine Provokation. Provokation kommt aus dem Lateinischen von provocare und heißt so viel wie herausholen, herausrufen. Wach auf von deinem geistlichen Schlaf, in dem du dich befindest, steh auf. Und Johannes ruft die Menschen in die Wüste. Ja, warum in die Wüste? Was ist die Wüste für ein Ort? Es ist der Ort der Konzentration. Es gibt wenig Ablenkung. Es ist ein Ort der Trennung. Eine gewisse Einsamkeit gehört dazu, dass man das auf sich nimmt. Es ist ein Ort der Ruhe, an dem nicht stur am Lebensalltag festgehalten werden kann. Aber die Wüste steht auch für Freiheit. Das wussten die Israeliten, denn 1500 Jahre vorher wurden sie von Mose genau in dieselbe geführt. Befreit wurden sie aus der Knechtschaft Ägyptens. Befreit davon, einem fremden Volk dienen zu müssen. Und wenn du in deinem Leben Gott begegnen willst, musst du dich wahrscheinlich auch von einigen Dingen trennen und dich von Gott in die Wüste führen lassen. Zu einem Neustart, zu einem zweiten Exodus. Es gibt ein Ereignis von Jesus, das interessanterweise in allen vier Evangelien beschrieben wird. Eine der ersten, zumindest im Johannesevangelium ist es ganz vorne, und zwar geht es da um die Tempelreinigung. Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Matthäus 21, 12 und 13 oder Johannes 2, 13 kann man das nachlesen. Der Tempel mitten in Jerusalem sollte der Ort der Anbetung sein, sollte der Ort sein, wo Menschen hingehen konnten, zur Ruhe zu finden, zu Gott zu finden, um zu ihm zu beten. Aber es war auch der Ort, wo Opfer gebracht werden konnten und die Menschen sind von weit her nach Jerusalem gegangen. Und um nicht die Opfertiere anschleppen zu müssen, hat man die auch im Vorhof des Tempels verkauft. Den Menschen. Und es durfte nicht mit römischem Geld bezahlt werden, sondern es muss gewechselt werden in jüdisches Geld. Deswegen gab es da Geldwechsler. Und es gab Männer, die da ihre Tiere verkauften. Das war ein gutes und einträgliches Geschäft für viele Menschen. Und Jesus ging, er band sich eine Geißel und das ist eine radikale Form von Jesus, die man hier kennenlernt. Er stieß die Tische der Geldwechsler um, er trieb die Leute hinaus aus dem Tempel heraus, weil er gesagt hat, das ist ein Ort der Anbetung. Hier soll Ruhe herrschen. Den Tempel in Jerusalem gibt es nicht mehr. Gott hat einen neuen Plan. Wie sieht's aus in deinem Tempel? Dein Leib, dein Leben ist der Tempel des Heiligen Geistes. Herrscht Ruhe in dir oder Betriebsamkeit? Bist du beschäftigt? Sind deine Gedanken gefangen mit dem, was du noch machen willst, was du noch kaufen solltest, was du noch besorgen willst, mit Planungen für 2019? Was hält dich alles gefangen? Sorgst du für Ruhe? Bittest du Gott, die Geißel zu nehmen und die Dinge auszutreiben aus deinem Tempel, damit du zur Ruhe findest und deinen Gott wieder anbeten kannst? Es sind so viele Dinge, die uns ablenken, die uns beschäftigt halten und wir können die Genialität nicht hören, die in uns ist, die mit uns ist. Wir gehen einfach weiter in der Hast des Alltages. Wenn wir in dieser U-Bahn-Station in Washington gewesen wären, wir wären auch weitergegangen. Wenn man nicht ein Ohr dafür hat, wenn man das nicht Bescheid weiß und da gehst du weiter. Und das passiert uns, weil wir beschäftigt sind, weil wir Termine haben, weil wir zur Arbeit müssen. Wenn Gott uns in die Wüste ruft, dann ruft er uns auch ein Stück weit in die Einsamkeit. Ein Stück weit dazu, Entscheidungen zu treffen, uns von gewissen Dingen zu trennen. Sich von unnötigem Ballast zu trennen. Vielleicht sogar sich von Menschen zu trennen, von Beziehungen zu trennen, die nicht gut für uns sind. Bist du bereit, Opfer und Unannehmlichkeiten auf dich zu nehmen, um zu Gottes Ruhe zu gelangen. In Hebräer Kapitel 4, Vers 11 ist das beschrieben. Hier heißt es, so lasst uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Menschen kamen nicht zu Gottes Ruhe, weil sie ungehorsam waren, weil sie halsstarrig waren, den Kopf nicht nach links, nach rechts bewegt haben, weil sie stur dran festgehalten haben an ihrem Lebensentwurf, an ihren Plänen. So wollte ich es machen, so halte ich dran fest. Das ist Halsstarrigkeit. Und du kannst nicht gelangen, solche Menschen gelangen nicht zu Gottes Ruhe. Das ist ein Raum, den Gott geschaffen hat für die Gläubigen, um zum Ruhe und zum Frieden zu kommen. Aber jetzt noch einmal zurück zu Johannes dem Täufer. Wir haben das ja von Horst Dieter gelesen vorhin, gehört, als er vorgelesen hat, Matthäus 3, dass Johannes draußen war in der Wüste und er durch sein Auftreten provoziert hat. Durch sein äußeres Erscheinungsbild hat er provoziert. Ich habe mal von einem Bruder jetzt vor ein paar Monaten in Berlin gehört, der ist in München IT-Spezialist und er hat zu mir gesagt, umso sicherer der Job, umso schlechter das äußere Erscheinungsbild. Da kam da so mit halblangen Haaren, irgendwie mit Jeans, Hemd heraus und so geht er zur Arbeit. Der fürchtet sich nicht um seinen Job. Aber umso besser das Erscheinungsbild wird, umso unsicherer wird der Job. Und Johannes, der war sich anscheinend seiner Sache sicher. Der Mantel in Kamelhaaren, das Äußere, wahrscheinlich irgendwie, aber er wusste, was er zu tun hatte und er wusste, dass er von Gott eingesetzt ist, hier für seinen Herrn zu predigen. Also seine äußere Erscheinungsbild war eine Provokation. Und der Ort, der eine Provokation war, er war draußen in der Wüste und die Menschen mussten zu ihm kommen. Und es steht geschrieben, dass alles Volk hinausging, um zu Johannes in die Wüste zu gehen und sich von ihm taufen zu lassen. Und dann seine Äußerungen. Das, was Johannes gesagt hat, lesen wir dann in Kapitel 3, Vers 7, Matthäus Evangelium. Als er nun die vielen Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen wird? Ihr Schlangenbrut, ihr Natternbrut oder ihr Vipern, das Wort, das hier geschrieben steht, meint die Viper, diese Sandviper. Und das ist eine ganz gefährliche Schlange, weil man sie nicht sofort erkannte. Man erkannte ihre Gefahr nicht sofort. Das, was Johannes hier sagt zu den Pharisäern und Sadduzäern, ihr seid eine Gefahr für das Volk Gottes. Man erkennt nicht gleich, wie gefährlich ihr seid. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße, ruft Johannes hier vor allem zu den Pharisäern und Sadduzäern. Und die Frucht der Buße kann nur gelingen, wenn die Wurzel hin zu Jesus wächst. Wächst die Wurzel nicht zu Jesus, kann ein Baum keine gute Frucht bringen. Also, die Taufe ist zwar ein äußeres Bild, ist ja hier nicht zu verwechseln mit der christlichen Taufe, es war die Johannestaufe, aber ist ein äußeres Bild, aber wenn das Innere nicht vollzogen wird, wenn der Mensch nicht die Entscheidung trifft, Gott sein Leben zu geben, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen, dann hat die äußere Taufe auch keinen Sinn. Und da ruft er auf. Und dann sagt er noch weiter, denkt nur nicht, dass ihr Abraham zum Vater habt. Denk du auch nicht, dass vielleicht irgendjemand in deiner Familie gläubig ist und dass wir dich retten, dass deine Großmutter oder deine Mutter gläubig war und dass wir dich retten. Das bringt dir überhaupt nichts. Du selber musst die Entscheidung treffen. Du musst deinen persönlichen Glauben haben. Vielleicht hat das Gebet deiner Großmutter oder deiner Mutter dich so weit geführt, dass du zu dieser Entscheidung gelangen kannst, dass du die Predigt hören kannst, dass dir die Augen geöffnet werden, aber du selbst musst die Entscheidung treffen. Das ist das Einzige, das dich rettet vor dem Gericht. Du selber musst die Entscheidung treffen. Und wenn wir dann weiterlesen in diesem Abschnitt, weist Johannes auf Jesus hin. Er ist nicht einmal wert, ihm die Schuhriemen zu binden, sagt Johannes. Und in Israel war es so, dass das Binden der Schuhriemen auch den israelischen Sklaven nicht erlaubt war, weil der Dienst zu niedrig war. Sondern es durften nur ausländische Sklaven durchführen. So niedrig ist der Dienst gewesen, jemanden die Schuhriemen zu binden. Und Johannes sagt, ich bin nicht einmal wert, ihm diese Schuhriemen zu lösen. Ich bin nicht einmal wert genug, diesen Menschen hier, dem Sohn Gottes, die Schuhriemen zu lösen. Ist uns bewusst in dieser hektischen Zeit, in dieser hektischen Weihnachtszeit, wer da in der Krippe liegt? Ist uns bewusst, wer um wen es da geht? Wie Jesus zu der Samariterin sagt, wenn du nur wüsstest, wer hier dich bittet um Wasser, wenn du nur wüsstest, wer da steht, geh nicht achtlos weiter. Und diese Frau hat einiges hinter sich gehabt, 5 Scheidungen und wissen nicht, wie die Trennungen zustande kommen und dann die täglichen Mühen und die Plackerei mit dem Wasser holen. Und dann begegnet sie Jesus. Und Jesus sagt zu ihr, wenn du nur wüsstest, wer hier ist, er würde dir lebendiges Wasser geben. Und wir können so leicht abgelenkt sein und nicht hinsehen oder nicht hinhören auf die Genialität seiner Worte, weil wir in der hektischen Betriebsamkeit sind und weitergehen. Den Ruf, den ich dir heute machen will, ist, genieß die Weihnachtszeit, aber genieß vor allem die Ruhe, die Gott dir schenkt. Lass die Dinge austreiben aus deinem heiligen Tempel, damit Gott Platz hat in dir und du zu ihm findest. Geh nicht achtlos weiter, sei nicht zu beschäftigt, sei nicht zu hektisch, damit du die Genialität der Klänge hören und erkennen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen für die kommenden Feiertage und für das neue Jahr. Und ich bete für dich, dass Gott mit seinem Segen mit dir ist. Amen. Amen.